Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir befinden uns seit einigen Tagen im Jahr 2023 und wir wollen einen kleinen Ausblick auf das Kinojahr 2023 machen. Wir reden über die größten Highlights wie zum Beispiel Oppenheimer oder Dune Teil 2, wollen aber auch über den ein oder anderen kleinen Film reden, auf den wir uns erfreuen. Euch viel Spaß dabei und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava und willkommen im Jahr 2023. Und genau das ist das Jahr, auf das wir jetzt einen Blick werfen werden. Und zwar mit dem Niklas. Hallo Niklas.
Hallo Tom.
Und mit dem Marcel aus München. Hallo Marcel.
Hallo Tom, hallo Niklas.
Die große Frage ist natürlich, 2023, wird es genauso ein Highlight-Jahr oder Lowlight-Jahr wie 2022? Wird es besser, schlechter? Was kommt denn alles so? Was haben wir denn alles so auf dem Plan? Und wo freuen wir uns vor allem besonders drauf? Darum geht es in erster Linie. Und wir versuchen das Ganze chronologisch zumindest nach Monaten durchzugehen. Wir schauen mal, ob wir das schaffen. Und werden möglichst spoilerfrei natürlich kurz die ganzen Filme ansprechen, die uns sehr begeistern werden oder vielleicht weniger begeistern werden.
Ich meine, Spoiler wird auch schwierig, ne?
Ja gut, aber man kann schon mehr Infos durchgeben, als vielleicht ein paar hören wollen, sagen wir es mal so.
Das stimmt.
Ja, aber ist schon richtig, ja. Ja, und da wäre direkt die Frage erstmal, freut ihr euch insgesamt auf 2023, nachdem ihr jetzt, sag ich mal, eure eigene Liste so vorbereitet habt?
Doch, durchaus. Sind ein paar Schmankerl mit dabei, würde ich sagen.
Ein paar Schmankerl. Ist Schmankerl schon so ein bayerisches Ding von dir?
Nee, Schmankerl habe ich ja vorher schon gesagt.
Ich weiß. Bei dir eben so.
Ja, es ist, geht. Also ich finde, es sind schon so ein paar Highlights dabei, über die wir gleich auch sprechen werden. Aber als ich so die Liste zusammengestellt habe, habe ich eher so im zweiten Regal interessante Filme gefunden, sage ich mal. Also eher so, mich interessieren eher so die kleineren Filme. Ein, zwei große Blockbuster dabei, ja. Aber davon erstaunlich wenige dafür, dass ein ganzes Jahr halt man betrachtet. Da habe ich nur so zwei, drei tatsächlich. Und gefühlt waren das in den letzten Jahren, beim letzten Ausblick auf 2022 hatte man schon bam, 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 mehrere, aber
man muss ja auch sagen, ein paar davon nehmen wir auch mit rüber.
Das stimmt. Wir uns
letztes Jahr schon drauf gefreut hatten und es hoffentlich dieses Jahr endlich soweit sein wird.
Und ich finde, was da eine große Rolle spielt, ist, dass man die Marvel-Filme nicht mehr so als Highlight betrachtet. Also, dass die tatsächlich eher so unter ferner Liefen laufen, weil da kommt ja noch mehr von der Geschichte und von der Geschichte, wo früher halt so drei, vier richtige A-Klasse-Blockbuster pro Jahr produziert oder veröffentlicht wurden.
Man muss auch mit dazu sagen, dass wir letztes Jahr auch als Highlight die Serien natürlich hatten, ne? Also mit Ringe der Macht und House of the Dragon. Da hatten wir auch recht, glaube ich, ausführlich drüber gesprochen. Also das war natürlich mit ausschlaggebend, glaube ich, warum man das Jahr so, ja, am Anfang so als imposant empfunden hat.
Vollkommen richtig.
Schön. Ja. Ganz kurz, weil ich nochmal statistisch ein bisschen rumgeguckt hatte. Was glaubt ihr, wie viele Filme pro Jahr so in Deutschland erscheinen? Also wie viele neue Filme ein Startdatum in Deutschland bekommen?
Insgesamt, also wie viele Filme letztes Jahr beispielsweise rausgekommen sind und dann im Schnitt jedes Jahr?
Ja.
Puh. Ich tippe auf 450.
Wie viel meinst du? 450?
Ja.
Ich hätte auch gesagt, wahrscheinlich schon so einer pro Tag, weil auch in kleineren regionalen Kinos wahrscheinlich Sachen rauskommen, die halt dann nicht überall rauskommen. Ich gehe jetzt einfach mal mit 365. Ein Film pro Tag. Ja.
Also ich kann nur insgesamt sagen, vor Corona waren es so 550 bis 600 pro Jahr. Ist dann stark fast auf die Hälfte eingebrochen und ich kann jetzt nur sagen, 2021 waren es 430 etwa. Da ist der Niklas schon ziemlich nah dran. Schade, dass wir keinen Filmquiz machen. Ja, aber es ist nochmal spannend, also wir werden natürlich jetzt nicht diese 430 oder wie viele es sein werden besprechen, darauf wollte ich nur hinaus, wir werden ein paar Rosinen rauspicken oder ein paar vergammelte Rosinen rauspicken, eher in diese Richtung wahrscheinlich und natürlich uns ein bisschen auf die fokussieren, wo man auch so ein bisschen weiß, was dahinter steckt, also so bei so ein paar Indie-Filmen ist es ja dann doch schwer zu sagen und kann man ja erst im Nachhinein sagen, ob das was Geiles wird oder nicht. Genug geredet, Niklas.
Tobi.
Januar.
Januar. Ich habe, ich würde mal sagen, zunächst mal nehme ich mal das Aktuellste. Denn im Januar ist üblicherweise ja in der ersten Woche erstmal Tote Hose. Und so bin ich tatsächlich auch in meinem Kopf in das Jahr gestartet. Aber jetzt habe ich gesehen, dass diese Woche schon The Banshees of Inisherin startet. Und ich habe das hundertprozentig falsch ausgesprochen. Da heißt es Inisherin. Auf jeden Fall, naja. Ein Martin McDonagh-Film, dem Regisseur von Brügge sehen und sterben, wo auch Colin Farrell wieder mit dabei ist. Und ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf den Film. Und auch gerade um wieder auf diesen Humor von Brügge sehen und sterben. Ich erhoffe mir da einiges. Das Jahr könnte gut starten, was das angeht.
Blendest du immer so ein bisschen Trailer-Material jetzt hier ein?
Ich werde es auf jeden Fall, da wo Trailer da sind, werde ich es tun,
ja. Ja, okay, cool. Weil dann hat man ja immer noch so einen Eindruck und dann müssen wir jetzt nicht genau drum reden, worum es alles gehen wird und sowas, ne?
Das stimmt, das ist ein guter Punkt.
Man kann nur sagen, bei dem...
Sorry, ja. Marcel? Nee, bitte, wenn du noch was dazufügen wolltest, dann, weil ich würde schon direkt weitergehen, also...
Ich wollte nur sagen, dass wir haben den Film oder den Trailer von dem Film irgendwann mal in Originalsprache gesehen und den kann man auf keinen Fall im Original Englisch gucken, weil der hat so einen irischen Slang, da verstehst du kein Wort, wirklich kein Wort.
Kann ich bestätigen,
ja. Ah, schön. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich wollte direkt mit einem Film weitermachen, der auch jetzt direkt startet, den wir auch, meine ich, letztes Jahr schon besprochen hatten, nämlich Operation Fortune, glaube ich, von Guy Ritchie. Ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass das einfach ein unterhaltsamer Film ist. Ich muss sagen, ich erwarte nicht übertrieben viel von dem Film, aber kann mir schon vorstellen, dass es unterhaltsame Kinominuten wären oder sind.
Tatsächlich werden wir das in etwa 2 Stunden feststellen, aber dann können wir keine Kritik mehr dazu geben. wir sind auch gespannt, würde ich sagen, aber es ist auch so, Guy Ritchie hat in letzter Zeit echt... Also irgendwie hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, er geht langsam zu Fließbandarbeit über. Also ich würde mir da lieber alle 2 Jahre einen Film wünschen, der nochmal so richtig geil ist. Also The Gentleman fand ich nochmal super. Aber jetzt gerade habe ich so ein bisschen die Angst, dass das too much wird.
Du denkst an Cash Truck, ne?
Beispielsweise an Cash Truck, ja.
Mhm. Ja, ich gehe sehr offen an den Film heran, aber ich bin auch nicht... Also Guy Ritchie ist schon mittlerweile ein Name, wo man jetzt nicht unbedingt weiß, dass man A-Klasse bekommt. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt.
Ja. Dann versuche ich mal einfach einen nächsten rauszuhauen. Ich muss sagen, ich bin der Einzige, der das hier leider nicht chronologisch hat, deshalb brauche ich etwas länger. Ein Film, auf den ich mich freuen werde im Januar noch, ist Babylon im Rausch der Ekstase. Also ich meine, da haben wir ja einen wundervollen Cast. Wir haben Margot Robbie und Brad Pitt. In einem Rausch der Ekstase, könnte man sagen. Also der Trailer sieht schon sehr, sehr durcheinander aus. Und ja, ich freue mich da sehr. Damien Chazelle, ne? Regie. Und ja, ich meine, das sah vom Trailer geil aus und das könnte schon was richtig Cooles werden.
Also ich freue mich auch auf den. Und ich bin auch gespannt, ob der genauso dynamisch wird wie La La Land. Und weil ich finde, der Damien Chazelle hat schon eine sehr rhythmische Art, einfach Filme zu machen. Also bei La La Land, klar. Ich weiß auch gar nicht, ob Babylon genauso Gesangspassagen drin haben wird wie La La Land.
Das weiß ich auch nicht, aber ich meine, zur Rhythmik kann man auch sagen, wenn man den Film Whiplash gesehen hat. Also das kann er auf jeden Fall. Von daher, ich bin da auch sehr gespannt drauf. Also freue mich auf den Film. Ich finde den Trailer auch ansprechend. Der wirkt auch direkt irgendwie, da passiert, glaube ich, viel.
Ja. Aber man weiß noch nicht ganz, wo es hingeht. Oder fand ich zumindest von dem Trailer, den ich gesehen hatte.
Wobei der Name Babylon natürlich einem schon so ein bisschen so einen Hint gibt, ne?
Ja, so, aber ich könnte... Also, ja. Ich sag mal so, ich könnte mir vorstellen, dass... oder ich habe immer die Hoffnung, dass man, sag ich mal, das Trailer-Material, sag ich vielleicht, eher die erste Hälfte widerspiegelt und man zum Ende hinaus in ein wundervolles, überraschendes Finale stolpert. Aber mal sehen.
Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, so Wolf of Wall Street im frühen Hollywood irgendwie so... Vom Gefühl her, was ich da so gesehen habe.
So,
ich habe noch ein weiteres Highlight im Januar tatsächlich. Wir werden uns nicht die ganze Zeit am Januar festhalten, keine Sorge. Aber der Januar startet tatsächlich vergleichsweise gut. Ich vermute auch, dass der Marcel und der Tobi das auch auf ihren Listen haben. Denn es kommt ein weiterer Film von Florian Zeller. Und Florian Zeller ist der Regisseur von The Father, den wir komplett abgefeiert haben und der tatsächlich auch in unseren Top 10 von 2022 gelandet ist.
21.
Und zwar The Son. Sehr kreativ, nach The Father kommt The Son. Und ich bin sehr gespannt, wie der das aufziehen wird. Also Marcel nickt schon so, ich vermute, du hast ihn auch auf deiner Liste.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich habe mir den Trailer auch angeschaut und bin gespannt, Hugh Jackman in so einer Rolle nochmal zu sehen, den man ja auch häufiger jetzt doch mehr vielleicht in Action-Sachen oder ne Sachen gesehen hat und da nochmal doch, glaube ich, in einer eher dramatischen Rolle, so wie es scheint. Bin sehr gespannt. Ich fand The Father mit dem besten Film im Jahr 2021. Der Trailer von The Sun spricht mich genauso an. Also ich bin auf den Film, tatsächlich freue ich mich fast am meisten im ganzen Januar, muss ich ehrlich zugeben.
Glaubt ihr, dass er jedes Jahr jetzt einen Film rausbringt? Dann The Daughter, The Mother, The Grandmother?
Also alle zwei Jahre.
Ah ja, aber, ja.
Also ich sag mal, wenn er das immer auf dem Niveau macht und immer andere Themen, von mir aus gerne. Also
ich fein mit, ja.
Aber ich bin auch sehr gespannt. Vor allem, was bei The Father so krass war, ist diese innovative Erzählweise. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was bei The Sun dann da herumkommt.
Ja, den gleichen Move kann man ja eigentlich nicht nochmal machen, weil der hing ja, sage ich mal, auch mit dem Thema da zusammen. Aber genug Kreativität ist auf jeden Fall da. Ich hätte jetzt noch eine Sache für Januar. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich hätte noch Megan. Komisches Puppen, künstliche Intelligenzmädel, das auf die, ich nenne es mal, Schwester aufpassen soll. Ich finde die Idee super spannend. Ist jetzt nichts komplett Neues, aber ich fand es insgesamt spannend. Oder ich finde sogar die Optik cool. Aber jetzt hatte ich letztens einen Trailer mir angeguckt und muss sagen, der hat mich dann doch wieder sehr schockiert und ich glaube, es wird doch eher sehr billig werden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, also ich bin da ein bisschen, ich gehe da vorsichtig an den Film heran. Ich werde mir den angucken. Aber ich weiß noch nicht, ob das jetzt in die Horrorrichtung oder in die Satire-Richtung geht. Das ist beides noch möglich vom Trailer her. Und ich vermute allerdings eher Horror. Und da mal gucken. Also weiß ich nicht.
Aber ich glaube auch Horror.
Ja, so ein bisschen also, Drama auch dabei, so ein bisschen.
Ja. Ja.
Allerdings gibt es im Januar auch noch die drei Fragezeichen, ne?
Touché.
Die mit, heißt der Julius Weckauf?
Julius Weckauf von Der Junge muss an die frische Luft vor allem.
Und ich muss sagen, ich bin ja schon ein bisschen gespannt, ne? Also einfach, weil drei Fragezeichen mir halt ein bisschen am Herzen liegt. Und ich glaube, ich habe noch nie eine Verfilmung davon gesehen. Habt ihr schon mal eine gesehen? Es gab ja schon welche.
Ich habe auch noch nicht.
Nee, ich glaube, ich auch nicht. Das Einzige, was ich gesehen habe, war mal so eine Live-Lesung. Aber das ist natürlich auch kein Film.
Ja. Aber ich finde, schauspielerisch haben die es cool getroffen. Also so erstmal von der Optik, fand ich sehr gut aus. Und ich finde, gerade Julius Weckauf weiß man ja auch, der kann was. Jetzt weiß ich aber nicht, zumindest sieht es ein bisschen vom Trailer aus, als würden die es dann doch sehr, sehr für die sehr junge Generation machen.
Ist der Justus Jonas?
Oder wer ist der? Ja. Weil da hätte ich mir irgendwie gehofft, weiß ich nicht, dass man vielleicht diese Nostalgie-Leute, die jetzt seit 20 Jahren oder seit wann auch immer, also in unserem Alter drei Fragezeichen verfolgt haben, dass die das vielleicht so ein bisschen mehr für die mitmachen, wie das bei Pixar-Filmen gemacht wird. Und ich fand, so sah es nicht aus. Also es ist, glaube ich, eher ein Kinderfilm.
Aber ich finde es auch okay. Ich finde, es darf auch nochmal einfach ein guter Kinderfilm kommen, der jetzt vielleicht nicht für uns als Zielgruppe gedacht ist. Also ich weiß, was du meinst. Klar würde ich mich auch freuen, wenn ich da noch mit angesprochen werden würde. Einfach, wie du sagst, aus den Nostalgiegründen. Aber ich finde es eben auch okay, wenn es einfach mal ein Film für Kinder ist und auch dementsprechend gemacht wird. Ich meine, das ist halt auch schwierig, was Pixar da schafft, ne? Das miteinander zu verbinden, dass es irgendwie sowohl für Erwachsene als auch für Kinder funktioniert, ist immer echt so ein bisschen die Meisterdisziplin. Aber wenn es einfach ein guter, solider Kinderfilm ist, dann finde ich es auch voll okay.
Obwohl schon interessant ist, ne? Ist denn drei Fragezeichen bei Kindern immer noch so beliebt? Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Ich habe auch keine Ahnung.
Also es kommen immer noch neue Folgen raus. Also dementsprechend wahrscheinlich auch neue Bücher. Also ich gehe schon davon aus, dass es immer noch. Ich habe das Gefühl, das sind so Sachen, die sind so ein bisschen zeitlos irgendwie.
Okay.
Marcel, du kannst ja bis zum nächsten Mal in der Schule mal ein bisschen rumfragen, ob das noch ein Ding ist oder nicht. Weil ich weiß auch nicht.
Ob die Kids da noch die Fragezeichen lesen. Eigentlich so in der 8. Klasse, wo ich gerade Deutsch habe, da müsste eigentlich ja so die Zielgruppe sein. Ungefähr so.
Ja.
Das liefern wir nach. Ich kann da mal eine kleine Statistik erheben. Völlig random. Aber warum ich mich tatsächlich sehr freue im Februar, wenn wir in den Februar springen können oder wollen, was eher, glaube ich, kein Kinderfilm wird, ist Die Frau im Nebel. Und da bin ich sehr gespannt. Ich meine, das Ganze so generell, das asiatische Kino überzeugt mich in den letzten Jahren sowieso ziemlich. Niklas, wir hatten im Jahresrückblick darüber gesprochen, in meiner Top 5 waren 2 japanische Filme. Davor das Jahr Parasite als erster fremdsprachiger Oscar-Gewinner, also Haupt-Oscar-Gewinner. Und jetzt kommt Die Frau im Nebel, ist wieder koreanisch. Ein weiterer koreanischer Film. Und ich bin sehr gespannt, wie der ist. Also wie gesagt, ich bin vom asiatischen Kino momentan so überzeugt und so gefesselt von den Ideen, dass ich da richtig Bock drauf habe.
Ja, same. Ich habe es auch als ein Highlight von meinem Jahr tatsächlich markiert.
Oh.
Und ja, und man musste tatsächlich auch ein bisschen aufpassen, weil er bei vielen Zusammenfassungen von dem Jahr oder von Seiten, wo man so Filme für 2023 gesehen hat, wurde der nicht genannt aus irgendeinem Grund.
Hier auch nicht.
Nee?
Ich habe nicht gefunden.
Ja. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich hoffe darauf, dass der auch einen weiten Release hat. Also, dass der auch an vielen Stellen in den Kinos läuft. Aber hier in den Filmkunstkinos kriegt man den bestimmt. Also das.
Ja, ich meine, wie gesagt, das hat mich letztes Jahr ja auch irritiert, das Drive My Car, das lief auch hier irgendwie im Westen. Also, wenn du es nicht wusstest, dass der läuft, hast du es gefühlt auch nicht mitbekommen. Und ich habe ihn hier auch in einem ganz kleinen Szene-Kino geschaut. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt in den großen Kinos lief. Also, da wird das irgendwie noch, weiß ich nicht, unterschätzt vom deutschen Kinomarkt oder so, oder zu wenig Werbung dafür gemacht. Vielleicht fehlt da auch das Finanzielle dahinter. Wobei das ja dann eigentlich eher über die Verleger gehen müsste.
Das Verrückte ist ja gerade, Park Chan-wook ist ja so der größte Name eigentlich, gerade vom koreanischen Kino. Also mittlerweile vielleicht Bong Joon-ho von Parasite größer tatsächlich, aber davor mit Oldboy war Park Chan-wook der größte Name. Deswegen, aber selbst der, den wird keiner kennen, der sich nicht mal mit südkoreanischem Kino irgendwie auseinandergesetzt hat. Deswegen ist es vielleicht doch schon eine Nische. Und wir unterschätzen nur, wie krass das Nische ist, weil wir generell uns mit Filmen auseinandersetzen. Und deswegen sind die immer noch so, naja, stiefmütterlich behandelt in deutschen Kinosälen.
Ja, vielleicht, ja. Aber zu Unrecht. Auf jeden Fall zu Unrecht. Also da würde ich tausendprozentig 3 Marvel-Filme rausschmeißen und einen koreanischen oder japanischen Film in die großen Kinos schicken.
Ich meine, da kannst du ja einen anderen Film im Februar rausschmeißen, nämlich Ant-Man and the Wasp.
Würde ich sofort rausschmeißen dafür, wirklich.
Ja, das ist zum Beispiel so ein Beispiel für einen Film, wo ich überhaupt keine, ich habe das gelesen und ich hatte noch nicht mal eine Emotion. Ich habe einfach gefühlt, ja, das ist okay.
Marvel. Habt ihr den alten geguckt? Also den ersten Teil?
Ich habe den ersten Ant-Man, den fand ich gar nicht schlecht, den ersten Ant-Man. Und den zweiten fand ich schon so, Keine Ahnung.
Ich dachte, das wäre der zweite.
Nee, ist der dritte, tatsächlich. Der zweite hieß einfach nur Ant-Man and the Wasp, glaube ich.
Ich weiß doch gar nicht, ob ich den zweiten gesehen habe.
Ant-Man and the Wasp und Ant-Man and the Wasp Quantumania.
Das müsste der dritte sein. Also wenn ich mich jetzt nicht gerade...
Warte mal, gibt es einen Ant-Man-Film überhaupt?
Ja, also klar.
Gibt es nur Ant-Man?
Ja, klar.
Ah, Mist. Okay, sorry. Ja.
Oder, nee. oder habe ich gerade einen Schlaganfall?
Ich hatte kurz überlegt, ob Ant-Man and the Wasp der erste richtige Ant-Man-Film.
Nee, es gab The Ant-Man einfach nur und dann gab es Ant-Man and the Wasp.
Ja. Ziemlich safe. Ich glaube, man merkt unsere Begeisterung und ich denke, den kann man wirklich streichen. Ja, auch vor allem, ich habe einen Trailer gesehen und ich fand, das sah ganz furchtbar aus. Also die gehen ja ins, ich weiß nicht, ob die nach Quantumania reingehen oder was auch immer, aber es sah nach so einer verrückt weirden Welt aus, die nicht mal mehr cool aussieht.
Ja, die müssen jetzt das Ruder mal rumreißen, ne? Langsam. Also die haben jetzt, die steuern auf jeden Fall mit ihrem MCU langsam echt in den kritischen Bereich rein. Also die Begeisterung ist echt auf dem Tiefpunkt tatsächlich.
Ja, ich meine, wir hatten das Thema letztes Jahr auch schon. Da haben wir auch schon gesagt, die ganzen Marvel-Dinger sind für uns irgendwie so, ja, man ist überdrüssig und es lässt ja nicht nach. Sie ballern hinterher. Da wird einfach hinterher geschmissen, was geht. Also ich habe das, glaube ich, hier auf dem Kanal schon oft genug kundgetan, wie kritisch ich das sehe. Daran wird sich auch nichts mehr ändern. Aber es ist so, wie du sagst, also ich lese das und bin, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber fühle mich innerlich tot. Also es ist so, okay. Und weiter.
Ach ja. Februar, ich habe noch Knock at the Cabin.
Ja, yeah, M. Night Shyamalan.
Genau. Ja, das ist eine Achterbahnfahrt mit dem guten Herrn. Ja,
ist tatsächlich so.
Also ich habe keine riesen Erwartungen. Also ich denke nicht, dass es der Wahnsinnsfilm wird. Aber ich werde mir angucken, weil ich es, ich finde es irgendwie amüsant. Und Rupert Grint spielt mit, glaube ich.
Ja.
Ron Weasley.
Ja.
Und den habe ich auch seit Ewigkeit nicht gesehen irgendwo. Also ich glaube, der ist auch nicht ganz so aktiv im Filmbusiness mehr, aber Ja, den einfach nochmal zu sehen. Aber wie gesagt, das wird eher so ein kleiner Spaßfilm wahrscheinlich.
Aber ich muss sagen, der Trailer sah zumindest interessant aus. Nun sind M. Night Shyamalan-Filme auch tatsächlich meistens gut für Trailer, weil da dann ja meistens irgendwie so ein sehr interessantes Szenario aufgezogen wird. Mhm. Dave Bautista ist dann der Hauptrolle. Mhm. Und ich bin interessiert zumindest. Ich habe ihn als interessiert slash uff
in meiner Liste stehen. Slash ist auch schön.
Ja, ich habe noch ein paar mehr Uffs in dem Jahr tatsächlich, aber
aber ja, ich bin so gesehen auch gespannt, weil ich jetzt heute erst gelesen habe, dass Bautista auch jetzt nochmal öffentlich gesagt hat, okay, sein Auftritt im nächsten MCU-Film wird der letzte seines Charakters. Wie heißt der nochmal?
Irgendwas mit
Drax? Drax, glaube ich.
Bei Guardians of the Galaxy.
Genau.
Drax, ja, ich glaube es richtig.
Genau, also dass sein Charakter mit dem nächsten Film, was dann, glaube ich, der dritte Film davon ist, auserzählt sein wird und dass er sich dann auch sehr freut, also er möchte mit diesem Charakter auch nicht gelabelt werden, weil es halt so, ja, mehr so ein funny Sidekick ist und dass er richtig Bock hat, jetzt Filme zu machen, irgendwie, die mehr Dramatik haben oder, ne, tiefer gehende Rollen. Von daher, wer weiß, vielleicht ist das der erste Aufschlag in die Richtung. Das ist, glaube ich, noch keine hochdramatische Rolle, aber wechselt zumindest mal das Genre.
Ja, bei Blade Runner 2049, finde ich, da hatte der, wenn auch nur diese kleine 5 Minuten Anfangsszene, da fand ich ihn richtig wundervoll drin.
Auf jeden Fall. März?
Ich habe noch ein sogar ein leichtes Highlight für Februar. und zwar habe ich noch gefunden, die Aussprache oder Women Talking. Ich blicke in ahnungslose Gesichter.
Ja.
Ist von Sarah Polley, das ist eigentlich eine Schauspielerin. Wer spielt mit? Rooney Mara und Frances McDormand. Und das sind natürlich die beiden Namen, die mich dann begeistert haben. Check gerne mal kurz zwischen, ob ich Blödsinn rede, weil ich glaube, dass der im Februar rauskommt.
Die Aussprache, sagst du?
Ja. Oder Women Talking. Und da geht es ganz grob um ein paar, also in der Vergangenheit auf jeden Fall, ein Dorf mit vielen Frauen. Die Männer sind aus irgendeinem Grund irgendwo unterwegs. Wie gesagt, ich habe mir nur ganz grob das durchgelesen. Und die Frauen überlegen jetzt, haben 3 Optionen. Die bleiben da und es bleibt, wie es ist. Die kämpfen oder die fliehen. Ich sehe da eine Menge Potenzial. Ich fand, die ersten Bilder sahen geil aus. Und ja, also wenn ich Frances McDormand höre, dann will ich den Film sehen und werde mir den auf jeden Fall angucken.
Claire Foy ist auch dabei. Ist auch ein großer Name.
Das ist... Es wird auf jeden Fall ein starker Frauenfilm. Und das finde ich, und da habe ich halt auch wieder die Hoffnung, das wird aber auch ein starker Frauenfilm, wo aber auch das Drehbuch in Richtung von einer starken Frau geschrieben ist und nicht einfach in so einer Sidekick-Story, wie es oft gemacht wird.
Also ich kann confirmen, 9. Februar. Und tatsächlich habe ich den nirgendwo gesehen in den Listen, die ich gecheckt habe, tatsächlich. Also super, Tobi, dass wir doch da einen Cross-Check haben.
Gut, dass ich hier meine zweite Chaos-Liste noch habe.
Ich habe hier am 9. Februar nur Magic Mike's Last Dance.
Da sieht man deine Prio.
Ja. Der erste war nicht schlecht, also egal.
Okay, jetzt aber gerne ab in den März.
Und im März kommt ein Film, der schon sehr viel, sage ich mal, aus dem intellektuellen Genre Hype mitnimmt, nämlich Cate Blanchett als Dirigentin in Tar. Und von dem Film habe ich schon so viel gehört, so, also den Preis bekommen und so und wurde da abgefeiert und so weiter, dass ich schon fast wieder skeptisch bin. Also ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich könnte mir vorstellen, dass der so als kleiner Film irgendwie oder sowas richtig cool werden könnte. Aber ja, also wird, glaube ich, interessant.
Mhm. Hätte ich nicht zuzufügen. Marcel, hast du noch einen
März? Genau, also geht mir ähnlich, ich habe auch schon viel im Sinne von gehört, Preise abgeräumt, von daher auch sehr gespannt. Wo ich auf jeden Fall auch noch Bock drauf habe, ist der Film 65 oder 65. Finde ich insofern ganz interessant, weil ich schon sagen muss, dass mir Adam Driver in den letzten Jahren immer besser gefallen hat. Ich fand es anfangs mit Star Wars immer ein bisschen skeptisch. Dann kam hier, wie hieß er, die Marriage Story, wie hieß er noch?
Nee, der heißt Marriage Story.
So.
Bitte?
Der heißt so.
Ja, ah, ja. Der Name. Hatte ich noch richtig im Kopf. Wo ich ihn auch richtig stark fand. Black Klansman, wo ich ihn richtig stark fand. Und von daher, ich freue mich. Einfach ein bisschen Action mit Adam Driver. Ich sehe einfach, tatsächlich hätte ich am Anfang bei Star Wars nicht gedacht, dass ich das mal sage. Aber ich schaue ihn mir echt gerne an und von daher habe ich Bock drauf.
Ich weiß noch nicht genau, ob das eher Richtung leichtem Trash nachher geht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Dafür habe ich nicht genug Trailer gesehen vielleicht. Aber, also weil die Grundbasis, dieses Szenario habt ihr mitbekommen oder durchgelesen oder habt ihr nur ein Bild angeguckt?
Ich habe nur tatsächlich, ich habe einen Trailer angefangen, aber dann weggeschaltet, weil ich nicht mehr wissen wollte. Ich habe dann so Adam Driver als Actionstar. Okay, let's try.
Okay, aber, ja, dann belassen wir das dabei. Aber wieso die 65 da ist, also das ist eine bestimmte Zahl für... sage ich jetzt auch nicht mehr, können sich dann die Leute überraschen lassen. Aber ich finde, da könnte es in eine Trash-Richtung abdriften.
Jetzt bin ich neugierig tatsächlich.
Aber ja, jetzt bin ich auch neugierig, muss ich sagen.
Also es sieht ja sehr Sci-Fi-mäßig am Anfang aus.
Ja, es sah schon ein bisschen, ja.
Aber es geht dann vor allem um, jetzt sage ich es auch einfach, oder?
Ja, also jetzt sag
ich 65 Millionen Jahre, und zwar Erde 65 Milliarden, Millionen Jahre zurück, Hashtag Dinos.
Oh,
also jetzt versteht ihr vielleicht meinen leichten Trash-Gedanken, aber...
jetzt bin ich aber noch neugieriger, muss
ich
sagen.
Ich möchte den Film auch sehen, so ist es nicht.
Adam Driver und Dinos?
Ja, das schaue ich mir auch gerne an. Ich habe mir jetzt letztes nochmal Jurassic Park angeschaut, tatsächlich.
Ja? Den ersten.
Von 93 ist immer noch, wirklich, ohne Scheiß, dieser Film ist von 93, ist unfassbar. Aber wir sind nicht im Jahr 93, sondern im Jahr 23, 30 Jahre später. Heißt nicht unbedingt, dass sich CGI-mäßig dass alles besser geworden ist.
Das ist richtig. Hashtag vielleicht eine kleine Überleitung, wo nämlich CGI eine große Rolle spielen wird.
Ich liebe es, wenn du Hashtag sagst. Ach, und dann kommen diese Sätze.
Hashtag kleine Überleitung zu einem Film, wo CGI eventuell auch eine Rolle spielen wird.
Kein Wunder, dass wir bei Instagram so unerfolgreich sind.
Sorry, ich mag einfach Überleitungen auch, wenn die oft schlecht werden. Dungeons and Dragons möchte ich einmal, das habe ich nämlich auch Ende März, Ehre unter Dieben. Es soll wohl mal wieder ein großer Wurf werden. Ich glaube, die setzen relativ viel auf den Film. Er sah für mich im ersten Moment etwas wieder zu spaßig und nicht ernst genug aus. Dabei muss ich aber auch sagen, habe ich Dungeons and Dragons nie gespielt und vielleicht ist es auch genau das, was der Film werden soll und was die Zielgruppe anspricht. Aber ich fand ihn schon sehr durchtrieben, sagen wir es mal so.
Also der Trailer hat mich auch nicht begeistert. Also ich fand, der sah nicht gut aus, der Trailer. Ich meine, Chris Pine spielt da die Hauptrolle, ne? Als Barde. Aber ich habe ihn so als, naja, keine Ahnung.
Was denn? Ich finde halt, die Schwierigkeit bei diesem Film ist immer, dass es da eine extrem Hardcore-Fanbase gibt, so wie auch bei dem World of Warcraft-Film und sowas. Und die zufriedenzustellen, und eigentlich müsste es ja das bisschen auch das Ziel sein, wird immer enorm schwer sein. Also ich denke auch, man sollte es eigentlich schon ernst nehmen, und das ist die Frage, ob sie das tun. Also ich erwarte da sowas Ähnliches wie beim World of Warcraft-Film und weiß nicht, ob das dann wirklich gut ist oder nicht. Wobei ich den tatsächlich ganz okay fand. Wenn man jetzt, wie gesagt, nicht hardcore in der Lore drin ist und so, fand ich den sogar ganz in Ordnung, aber weiß ich nicht.
Boah, ich fand ihn ganz furchtbar.
Echt?
Kann ich leider nicht anders sagen.
Ich fand ganz, ganz furchtbar. Ich mochte den auch nicht.
Vor allem hat er mir meinen wunderschönen Vikings-Hauptdarsteller richtig versaut, den ich vorher
gesehen habe. Ja, da kann man drüber streiten.
Sehe ich. Travis Fimmel ist der. Naja.
Ah, klar. Okay. Ein paar Sachen haben wir im März noch, oder?
Ja, tatsächlich.
Ja.
Ja. Zuerst noch ein Steven Spielberg-Film kommt noch. Die Fabelmans. Die Fabelmans, oder?
Ist ja. Ja.
Tatsächlich von den wenigen, was ich davon gesehen habe, sah es für mich sehr Spielberg-mäßig einfach aus. Ich weiß noch nicht mal, wo das liegt, aber irgendwie von den Lichtern, die benutzt wurden und so weiter. Ich bin ein bisschen gespannt, weiß aber noch nicht so ganz, was ich da erwarten soll. Habt ihr da schon mehr reingedickt in den Film irgendwie?
Also es wird ja wohl so leicht autobiografisch, hieß es.
Ja?
Glaube ich. Jetzt habe ich so viel Verwirrung in deinem Gesicht, dass ich mir nicht mehr ganz sicher bin. Ich meine, dass der so ein bisschen sein Leben darin, also der will ja in jeden seiner Filme sein Leben irgendwie reinpacken oder irgendwas drin verwursteln, aber ich meine, dass da um sehr viel Autobiografisches gehen soll. Wie genau, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich habe gesehen, Paul Dano spielt mit und ich mag Paul Dano sehr, sehr gerne. Michelle Williams, glaube ich, auch dabei. Deshalb, ja, Steven Spielberg-Film, es wird keine Katastrophe. Ich glaube, da kann man sich sicher sein, ob es jetzt richtig geil wird oder einfach nur gut bis okay. Bleibt abzuwarten.
Alrighty.
Was aber eine Katastrophe wird, erzählt der Marcel, sorry.
Ach so, ja, das wollte ich jetzt auch nicht unterbrechen, aber ich fände eine Sache noch sehr interessant, und zwar Seneca. Interessiert mich persönlich einfach sehr. Also natürlich einfach aufgrund des Charakters Seneca, finde ich einfach interessant, wie der Film aussehen wird. Ich habe den Trailer dazu tatsächlich noch nicht gesehen. Aber dass John Malkovich mitspielt, finde ich schon mal nice. Gefällt mir gut, finde ich, passt da auch gut rein. Und da bin ich einfach gespannt. Es ist aber ein Film, wo ich, glaube ich, mich drauf freue, reinzugehen, mich überraschen zu lassen, auch worum es genau gehen wird. Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer soweit gesehen habt oder ob ihr schon mehr wisst, worum es genau geht. Tobi schüttelt den Kopf, Niklas auch nicht wirklich. Aber dann geht's euch ja ähnlich wie mir. Seid ihr auch ähnlich positiv gespannt auf den Film oder ist das sowas, wo ihr sagt, nee, juckt mich eher nicht?
Ich bin interessiert an dem Film, weil der von Robert Schwenke ist, der unter anderem auch Der Hauptmann gemacht hat. Und Der Hauptmann war ein super Film. Und tatsächlich, ja, Seneca war eine interessante Figur. Ich meine, der liefert auch ordentlich Futter für Geschichten so. Und also, ich bin auch gespannt. Und ich habe den auch unter interessiert abgestempelt.
Nicht unter Uff?
Nicht unter Uff, nee. Aber ich habe noch einen Uff im März. Sogar ein ganz großes
Uff. Vielleicht ist es auch mein riesigstes Uff.
Ja, ich glaube,
es ist mein größtes Uff. Ist es deutsch?
Es ist deutsch, ja. Und selbst der Titel ist absichtlich falsch geschrieben. Also ich weiß nicht mehr, wie Uff es geht. Ja. Ja. Sollen wir hinwechseln?
Ja.
Zu dem Riesenuff?
Man muss einfach nur sagen, Til Schweiger, Manta Manta, Motor Teil. Und ich habe ganz furchtbar keine Lust darauf.
Hast du Manta Manta gesehen, den ersten?
Ich habe Manta Manta irgendwann, aber lange, lange her.
Der ist gar nicht so schlecht. Also ich habe den, ich weiß nicht, ob ich den einfach ein bisschen nostalgisch im Kopf habe, ist lange her, dass ich den gesehen habe, aber ich habe den eigentlich ganz okay im Kopf. Und ich glaube, das ist der Film, mit dem Til Schweiger auch groß geworden ist, oder?
Ja, ich meine auch. Also auf jeden Fall habe ich Manta Manta auch noch im Kopf, bei mir ist auch lange her, aber dass der sogar ganz okay war. Aber ich kann mir so richtig vorstellen, wie es jetzt im zweiten Teil einfach nur schlecht wird. Also leider. Vielleicht ist man da auch mittlerweile hat man zu viele Vorurteile. Aber ich sehe auch nicht, wie das irgendwie jetzt ein durchschlagender Film wird.
Hat Til Schweiger Regie? Kannst du das mal ganz kurz? Ja, weil das wird er bei Manta Manta ja wahrscheinlich nicht gehabt haben. Und wenn er jetzt eine typische Tilligkeit da in diesen Film reinbringt, dann also möchte ich
den Sepia-Filter und dann erstmal Matthias Schweighöfer im zweiten Wagen.
Ja, und die ganzen typischen künstlichen Dramen und die Tränen und ja, ach nee.
Ich weiß auch nicht, der erste Manta Manta ist ja auch aus den 90ern, oder? Also der ist doch schon so alt.
Alt auf jeden Fall, ja.
Und heutzutage weiß auch niemand mehr, dass das ein Auto mal war, der Manta. Also
ich weiß auch nur.
Selbst ich weiß das nur wegen dem anderen Film, ja. Also ich weiß nicht, welche Zielgruppe der da erreichen soll. Ja, wahrscheinlich die Nostalgie-Fans vom ersten irgendwie, aber.
Ja. Dann würde ich aber nochmal zu was übergehen, wo ich Bock drauf habe, wo ich mich auch drauf freue, obwohl es der vierte Teil ist und zu viele Fortsetzungen sind ja eigentlich mittelgut. Aber wenn John Wick wieder ein paar Headshots verteilt und es ordentlich krachen lässt, dann werde ich mich wieder sehnlichst im Kinostuhl zurücklehnen und genießen. Das weiß ich.
Ja. Auf jeden Fall, also habe ich auch Lust drauf, obwohl ich da auch mittlerweile sagen muss.
Reicht langsam, ne?
Reicht langsam. Ja. Also ich bin gespannt. Ich war schon beim dritten schon wieder so ein bisschen kritischer tatsächlich als bei den ersten beiden und sie reizen es auch aus. So. Aber ich meine, Keanu Reeves, der trägt das schon. Also werde ich mir auch angucken, sagen wir es so. So, im März haben wir viel Zeit verbracht, ne?
Sind wir durch? Ich bin ja noch nicht ganz durch.
Ja, es sind noch so ein paar kleine Sachen. Also für mich passt's. Also sonst nennen wir doch am Ende jeden Film jeden Monat. Dann wird's etwas ausschweifen vielleicht.
Dann würde ich nur noch ganz schnell einen reinpacken. Oder, also Creed 3 kommt noch, für ein paar spannend, für mich mittel. Und Empire of Light kommt noch, weil den würde ich gerne reinpacken, weil hörte sich cool an. Sam Mendes in der Regie. Mit Olivia Colman. Und zwar geht es ganz grob irgendwie Kino in den 80ern. Olivia Colman ist so ein bisschen schizophren und wird da, also arbeitet da an der Kasse oder sowas und wird irgendwie in einer gewissen Weise, Art und Weise ausgenutzt. Und es las sich sehr verworren und spannend. Und ja, Olivia Colman ist für mich wieder so ein Garant für, das könnte ein ziemlich guter Film werden. Deshalb möchte ich Empire of Light, weil das vielleicht ein Highlight werden könnte, noch einwerfen.
Damn, noch so ein Film, auf den ich überhaupt nicht gestoßen bin. Da höre ich gerade zum ersten Mal von.
Aber ich hoffe, du gegencheckst direkt.
Ja, ich vertraue dir, Tom.
Aber
Recherche, okay, während ich gegenchecke, kann Marcel vielleicht noch was reinwerfen.
Oder in den April übergehen.
Ich kann mal in den April übergehen. Ich finde, im April ist ein fettes Highlight, aber ich starte erstmal mit einem anderen Film. Und zwar mit dem Film Die drei Musketiere d'Artagnan. Und finde ich so gesehen einfach ganz ansprechend, weil Vincent Cassel und Eva Green mitspielen. Und ich habe Vincent Cassel lange nicht mehr gesehen, fand ihn, also vor allem damals während meiner Schauspielausbildung, also vor 10 Jahren war ich großer Vincent Cassel-Fan, weil der ja da auch diese quasi diese spanische Version von Staatsfeind Nummer 1 gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er heißt. Auch ohne Gage, weil er einfach Bock auf den Film hatte und da so schauspielerisch brilliert hat. Und ich habe ihn lange nicht mehr gesehen und bin daher gespannt oder schaue ihn mir gerne nochmal im Kino an. Ich erwarte jetzt keine krassen Höhenflüge von dem Film, aber kann mir schon vorstellen, dass es ein guter, unterhaltsamer Film wird.
Ja, genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Das ist eine französische Produktion auch, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe.
Ich muss meine auch. Müsste jetzt tatsächlich auch nochmal nachschauen.
Muss allerdings sagen, aber dass ich kein großer Fan von Eva Green bin.
Nicht mehr.
Genau, nicht mehr. Also Casino Royale war super.
Sin City. Nee, die war im zweiten Sin City, ne?
Ja, ich fand die schon als Sin City nicht mehr so.
300 hat die auf jeden Fall gefloppt. Ja.
Ja, ich fand, die hatte irgendwie, weiß ich nicht, also irgendwas, klar, wunderschönen Körper, aber irgendwie hat die immer so das Gleiche verkörpert für mich eine Zeit lang und ich habe ihr nicht so richtig abgekauft. Aber vielleicht macht sie das wieder mit Die drei Musketiere gut. Aber weißt du, wem ich richtig was abkaufen würde? Dem Cocaine-Bier. Ich habe von mehreren Personen, von mehreren unabhängigen Personen, habe ich den Trailer geschickt bekommen, die sonst wenig mit Film zu tun haben. Also ich habe hier ein Highlight für nächstes Jahr, den müssen wir uns angucken. Und das war immer Cocaine-Bier. Deswegen ist er auf meiner Interessantliste. Es wird wahrscheinlich Trash, aber
was ist denn wahrscheinlich? Entschuldige,
aber ich erwarte da schon Scorsese. Also, ja, aber ja. Fand ich ganz lustig,
ja. Ja, werde ich mir auch angucken. Finde ich auch nochmal schön, dass so ein, also ich sehe da auch nochmal so einen ordentlichen Trash-Film. Ich finde, in letzter Zeit habe ich jetzt, und ich habe lange keine mehr geguckt, wie früher mal Sharknado und sowas. Da gab es ja mal so eine kleine Höhenphase, hatte ich das Gefühl. Und deshalb habe ich jetzt Bock, dass das so ein Film ist, der aber irgendwie dann doch jetzt relativ populär auch geworden ist. Und da bin ich mal gespannt, was rauskommt, ja. Aber sah auch schon sehr trashig aus. Marcel, hast du gerade noch was? Weil ich muss suchen.
Ja, wir haben noch ein fettes Highlight, wie ich finde, nämlich The Whale.
Gutes Stichwort.
Wenn Sie verstehen. Also, wie gesagt, habe ich richtig Bock drauf, eben weil, jetzt fällt mir aber der Name des Hauptdarstellers leider nicht mehr ein. Den müssten wir gerade kurz
helfen. Brendan Fraser.
Genau, weil der Fraser ja auch dafür so richtig gehypt wurde und dass er so ein bisschen auch sein Film-Comeback ist, wohl nach schweren privaten Zeiten. Und scheint ja offensichtlich eine fantastische schauspielerische Leistung zu sein. Und deswegen bin ich sehr gespannt und habe richtig Bock auf den Film.
Kann ich zustimmen.
Kann ich auch zustimmen.
Sadie Sink von Stranger Things. Die spielt, glaube ich, die Tochter. Das ist die rothaarige Max. Also die ist ja jetzt mittlerweile relativ gehypt worden. Deshalb dachte ich, ist der Name vielleicht bekannt. Aber ich fand das ja richtig cool aus. Und ich hatte irgendwie gelesen, gehört, dass der fast ausschließlich einfach nur in diesem Apartment spielt. Und das finde ich in gewisser Weise cool, weil ich glaube, dadurch erwarte ich relativ viel Dialoge. Und ich glaube, das könnte ziemlich cool werden. Gerade wenn er, wie du schon meintest, schauspielerisch da so gelobt wird, dann wird das ja schon seine Begründung haben.
Ich meine, wir haben auch einen Meister hinter der Kamera, ne? Darren Aronofsky, Black Swan, Requiem for a Dream. Also ich bin sehr gespannt auf den Film. Und vor allem gab es ja da die Geschichte mit der 8 Minuten Standing Ovation oder sowas für Brendan Fraser, nachdem der Film das erste Mal gezeigt wurde in Cannes oder so. Also das ist eine fantastische Geschichte. Obwohl man so Geschichten auch immer mit so ein bisschen weiß ich nicht, muss man, also da war es sehr wholesome, weil es halt nur auf ihn gerichtet war tatsächlich. Aber bei vielen Filmen, wenn da so 10 Minuten Standing Ovations danach für den Film sind und dann guckst du den Film, denkst du, ja, okay, hätte eine Minute auch gereicht. Also gibt's auch, wollte ich nur damit sagen. Aber Brendan Fraser, das war schon eine nette Sache auf jeden Fall.
Ich habe nur eine Sache im April, aber jetzt auch nicht, nur weil ich es öfter mal gelesen habe, der Super Mario-Film.
Den habe ich im März. Warum habe ich den im März? Aber ich habe dahinter geschrieben, Release-Datum ist unterschiedlich angegeben. Deswegen hast du wahrscheinlich
du. Ich habe 6. April, aber wie gesagt, man findet ja hin und wieder was anderes. Und man muss ja eh sagen, alles, was wir jetzt von den Monaten sagen, das wird mit Sicherheit nicht so erscheinen. So traurig das ist.
Zumindest ein großer Teil wird dann oft nochmal verschoben.
Irgendwie ja.
Um eine Woche oder so.
Genau. Und ein paar, ja, stehen ja auch zum Teil echt noch nicht so ganz fest.
Gibt es auch eine große Kontroverse drum, ne, um den Film?
Ja, aber hauptsächlich um die Synchron.
Genau,
ne?
Genau.
Ja. Also,
die Fans mit der Synchronisation so unzufrieden sind. Habe ich keine starke Meinung zu. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Nee.
Mir ist einfach egal.
Ist nur ein bisschen komisch, dass wirklich Chris Pratt Super Mario ist. Halt. Und das ist schon ein bisschen, naja, gut.
Ja. Aber ich mir ist der Film jetzt auch nicht so wichtig, dass ich mich da einschalten möchte.
So. Möchtest du dich denn einschalten, wenn es um das Marvel-Highlight des Jahres wahrscheinlich geht? Nämlich um tatsächlich Guardians of the Galaxy 3 im Mai.
Ah, wir sind im Mai.
Ja, ich hätte jetzt, wer zum Mai gewechselt,
ja, ja. Aber
ich glaube, im April haben wir alles durchgekaut. Und hast du da genau die gleiche Reaktion wie ich? Nämlich genau wie bei Ant-Man and the Wasp, gar keine?
Ja. Etwas nicht so schlimm wie bei Ant-Man and the Wasp. Also ich weiß gar nicht, ob es der Galaxy ist, es ist der letzte Teil, ne? War ja so kommuniziert, glaube ich. Das finde ich gut, das heißt, es ist ein Abschluss. Das finde ich einerseits positiv, das heißt, es wird nach hinten raus nicht mehr ausgelutscht. Nein, aber das heißt auch, es wird vielleicht ein Finale geben oder sowas. Oder es wird vielleicht sich nochmal Mühe reingesteckt und
nein, ist schon richtig, Tobi. Der positive Aspekt ist, dass es endet. Das
ist der letzte Film. Nein. Also ich finde nicht so, also ich werde mir den Film nicht zum Beispiel im Kino angucken, weil ich es zum Teil unterhaltsam finde einfach. Aber halt genau mit dieser Einstellung. Ja. Ant-Man and the Wasp, weiß ich nicht mehr, ob ich den gucken will. Das wollte ich nur damit sagen. Aber du hast vollkommen recht, es ist ein Marvel-Film, ein weiterer.
Aber du hast schon recht in dem Sinne, dass es von denen, die angesetzt sind für 2023, ist es auch der, wo ich mich dann am meisten drauf freue, in Anführungszeichen.
Und wenn ich dann nochmal ein Gegenbeispiel direkt bringen könne,
kann, gerne,
wo ich zum Beispiel überhaupt keine Lust habe, weil es so durcheinander ist, ist der 10. Teil Fast X, Fast and the Furious, der auch im Mai rauskommen soll. Und da denke ich mir nämlich, ich weiß nicht mal mehr, was im 5., 6., 7., ich kann die Filme nicht mehr auseinanderhalten, ich habe keine Ahnung, was wo ist, oder ich weiß nicht mal, ob ich sie gesehen habe, ich glaube nicht zum Teil. Das ist für mich dann eher so ein Franchise, was komplett tot und hinüber ist, und dann denke ich mir, ein 3. Teil von Guardians of the Galaxy ist vergleichsweise noch okay.
Ich habe nur gesehen, dass im Cast von Fast X Jason Momoa und Charlize Theron sind, was ja schon crazy ist. Also, das sind ja jetzt keine B-Listen-Schauspieler, die da auf einmal mitmachen.
Und nee, das stimmt. Aber ich sehe es wie Tobi. Also ich finde auch bei Fast and Furious, nach 3 Teilen hätten sie Schluss machen sollen. Und wir sind jetzt nicht bei Teil 5, sondern bei Teil 10. Teil 10. Also das kann man für mich auch mit guten Schauspielern irgendwie nicht mehr retten.
Das Krasse ist, da sind noch nicht die Spin-Offs bei, ne? Hobbs and Shaw war zum Beispiel ein Spin-Off von Fast Furious.
Und es soll noch Teil 11 kommen. Also Teil 11 soll wohl der letzte werden. Soll. Und dann heißt es einfach Spin-Off, das kann wahrscheinlich sein. Aber die zünden ja scheinbar, ne?
Die zünden
also, die haben ihre Fanbase. Immer noch
erfolgreich
und, wie Sau. Ja.
Ich finde es ja
mittlerweile auch so abgespaced, ne?
Weil ich gehe da ins Kino und ich will einfach Action, die drüber ist. Ich will's. Und dann ist es ja auch okay, weil das bekommst du auch. Also ich kann schon verstehen, dass die auch eine Fanbase haben, wo Leute einfach sagen, ich hab da einfach Bock drauf auf dieses Übertriebene und aber mich persönlich spricht es halt wirklich seit mehreren Teilen einfach schon nicht mehr an, weil es mir zu absurd ist.
Vollkommen richtig.
Was ich noch ganz oder interessant finde, sage ich mal, ist Ariel im April, glaube ich auch. Wir sind noch, nee, Mai sind wir, Mai.
Mai.
Im Mai gab es halt diese große Kontroverse drum, von wegen, ja, dunkelhäutige Ariel und wie kann man nur und überhaupt. Keine Ahnung, ich finde das überhaupt kein Problem bei dem Film, also es ist nun mal sozusagen Fantasy, ja, und wenn man diese ganzen kleinen, irgendwie dunkelhäutigen Mädels gesehen hat, die sich alle freuen, dass da mal irgendwie eine sozusagen dunkelhäutige Prinzessin mit drin ist und so. Also ich sehe das überhaupt nicht problematisch und bin einfach gespannt, wie sie es machen. Ich meine, was ich auch da ein bisschen kritisch sehe, ist, dass Disney jetzt irgendwie diese ganzen alten Klassiker nochmal in real neu auflegt. Das ist jetzt so ein bisschen so wie bei Marvel. Okay, wir machen jetzt irgendwie zu jedem Superhelden eine einzelne Geschichte, aber ja, ich würde ihm zumindest mal die Chance geben, sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube, da sind wir auch relativ einer Meinung, dass das auch definitiv kein Drama ist. Also, ich habe mir auch gedacht, wenn man jetzt ich bin mit der Farbe jetzt nicht sicher, weil ich kein Ariel-Experte bin, die hat ja wahrscheinlich eigentlich eine grüne Schwanzflosse oder Beine oder wie auch immer. Also, wenn man die jetzt in gelb oder rot oder blau ändern würde, wäre das wahrscheinlich vollkommen irrelevant. Aber in dem Moment, wo du dann den restlichen Körper, also die Hauptfarben änderst, kommt da so ein Shitstorm und ich habe da wenig Verständnis für. Aber du hast recht, es ist vielleicht wieder zu viel aufgewärmt, also alles in Realverfilmung. Weiß ich noch nicht so genau. Ich habe noch ein Highlight im Mai. Oder ein Highlight, das vielleicht im Mai ist.
Ah, ja,
erzähl mal. Einfach, weil da die Filmfestspiele sind in Cannes. Und ja, da wird vermutet, dass das vielleicht auch der Zeitpunkt sein wird, wo Killers of the Flower Moon, den wir letztes Jahr auch schon genannt haben und auf den wir uns letztes Jahr schon gefreut hätten, ins Kino kommen soll. Sprich, kurz und knapp, Martin Scorseses neuer Film mit DiCaprio und De Niro. Du hast andere Infos.
Nee, ich frage mich nur gerade, soll der uraufgeführt werden in Cannes oder soll der in die Kinos kommen?
Ja, er soll uraufgeführt werden, aber dann wohl auch relativ fix in die Kinos kommen. Das ist aber so eine Erwartungshaltung, weil den dann nochmal 5 Monate später reinbringen, macht wenig Sinn.
Ja. Obwohl das häufig so ist, ne? Also viele Filme sind fast schon ein Jahr früher in Cannes oder sowas oder ein halbes Jahr oder so.
Aber nicht, wenn die so lange eigentlich hätten schon draußen sein sollen, oder?
Ja, ja. Ich frage mich ja das Gleiche bei The Killer, das David Fincher-Projekt mit, wie heißt er?
Michael Fassbender?
Michael Fassbender in der Hauptrolle, genau. Sollte eigentlich auch schon letztes Jahr kommen und da ist auch überhaupt kein Release-Datum da. Ich habe fast das Gefühl, das droppt irgendwann aus dem Himmel bei Netflix oder
das
sowas.
Das ist sogar schon angekündigt wahrscheinlich, dass es nur einfach bei Netflix droppen wird.
Ja?
Hatte ich irgendwo gelesen, ja.
Ich habe nichts dazu gefunden, aber interessant.
Ich habe mir hier hingeschrieben, vermutlich Veröffentlichung bei Netflix, Datum offen.
Okay. Naja, gut. Es bleibt spannend. Aber damit sind wir wirklich im Mai durch, oder?
Wir haben fast noch keine Zeit verbraten hier und sind nicht mal bei der Hälfte des Jahres.
Ja, aber es wird ja auch weniger. Aber
es ist jetzt, weniger.
Weil einfach weniger Release so weit im Voraus geplant sind.
Ja.
Allerdings, im Juni haben wir direkt mehrere richtig große Filme tatsächlich. Und wer mich da am meisten reizt, ist Spider-Man in New Universe 2. Das ist der animierte Spider-Man und da fand ich den ersten so überraschend super, dass ich mich auf den zweiten richtig freue.
Ja. Kann ich bestätigen.
Ja, wäre aber auch tatsächlich bei mir so das einzige Ding, worauf ich mich im Juni so richtig freue. Also wenn ich, ja, weil wenn ich dann zum Beispiel schon wieder sehe, okay, es gibt noch einen Indiana Jones Film, denke ich mir auch da, why? Bitte.
Und Transformers 7 oder The Flash?
Ja. Genau. Damit haben wir auch schon die drei absoluten Top-Highlights genannt, die da noch so kommen. Transformers 7, einfach diese Reihen, die kein Ende finden. Ja.
Aber ich
hätte halt.
Sorry?
Nee, ich wollte noch mal sagen, ich freue mich einfach auf neue Ideen, auf neue Filme. Deswegen diese ganzen Filme wie The Sun, wie The Whale. Alles Sachen, wo ich mir sage, okay, habe ich Bock drauf, aber dieses wirklich Tottrampeln dieser Franchises bin ich einfach mittlerweile wirklich, ja, abgestumpft.
Ich habe aber tatsächlich noch ein Highlight im Juni und das ist Elemental. Das ist der neueste, oder bitte, genau, check das mal wieder. Wie heißt der von den drei Fragezeichen, der die das Archiv macht? Bob Andrews, ne?
Ja.
Bob, check das mal bitte. Elemental soll der 27. Pixar-Film werden und es ist ein Pixar-Film. Ich habe Bilder gesehen, kein Trailer. Es geht wohl um die vier Elemente, die in irgendeiner Großstadt leben. Und also ich muss sagen, Pixar macht so selten Fehler und macht so oft so wundervolle Sachen. Deshalb ist das tatsächlich sogar eines meiner ganz großen Highlights im kommenden Jahr.
Jetzt, wo du es sagst, ja. Tatsächlich habe ich den gesehen, aber nicht in die Liste aufgenommen, aus irgendeinem Grund. Aber ich, letztes Jahr, der Pixar-Film Lightyear war zum Beispiel nicht so ein Erbringer. Fand ich.
Ja, aber wenn ich so an Soul zurückdenke, ja, schon. Und sowas, die waren schon wundervoll gemacht immer. Also die haben ganz viele tolle Sachen.
Aber ich habe noch ein Wort zu Indiana Jones, weil ich schon den Trailer gesehen habe tatsächlich. Und der Trailer sieht schon sehr künstlich aus. Ja. Schon, ja. Und ich fand den, also, der ist halt mittlerweile auch alt, ne? Der Harrison Ford. Und dass sie das da nochmal, ich weiß auch gar nicht, wie viel das mittlerweile ist, dass sie den schon wieder aufwärmen.
Der 5. müsste es sein.
Also, dass das der Ford auch noch mitmacht, finde ich so verrückt. Aber, naja.
Tja, gut. Also ich glaube, nach der Kristallschädel, das war ja der 4., danach kam, glaube ich, jetzt keiner mehr. Und das ist, glaube ich, jetzt der Ruf des Schicksals, der nächste. Also, ich habe es komplett verpasst, dass da noch einer dazwischen war, aber ich glaube nicht.
Vom Gefühl her war da noch einer dazwischen, aber du hast, glaube ich, recht.
Ich habe hier 5. Teil stehen.
Ja, du hast, glaube ich, recht.
Ja. Dann gehen wir in den Sommer. Oder?
Juni ist für dich nicht Sommer?
Dann gehen wir in den richtigen Sommer. Oder in die Sommerferien, ich weiß nicht. Der Herr Lehrer hat doch bestimmt im Juli in Bayern schon Ferien oder erst im Oktober? Das ist immer so schwer bei euch.
Tatsächlich in Bayern erst im, also da gehen die Ferien erst los Anfang August. Wir sind als letztes Bundesland dran. Aber davor habe ich trotzdem ein Highlight, quasi ein Vorgeschmack auf meine freie Zeit. Das ist auch wurscht. Und zwar Christopher Nolan legt wieder los mit Oppenheimer. Und ja, man darf gespannt sein. Ich muss sagen, ich fand Tenet so lala, ist ein bisschen untertrieben. Ist immer noch ein sehr stark gemachter Film, ja. Also was die ganze Idee angeht und was auch die Umsetzung angeht. Aber ich fand es tendenziell so nach Interstellar und so weiter etwas schwächer. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie Oppenheimer wird, aber hab natürlich wieder mega Bock. Also, wie gesagt, Nolan liefert schon in den letzten Jahren einfach permanent ab und hoffentlich auch dieses Mal wieder.
Ja, ganz wundervoller Hauptdarsteller, also mit Cillian Murphy, den ja ein paar von, nicht Gangs of New York, von Peaky Blinders kennen werden, oder auch von vielen anderen Nolan-Filmen, muss man ja auch sagen. Ich glaube, es ist der sechste Film mit dem zusammen. Auf jeden Fall, der ist so wundervoll, deshalb habe ich da große Hoffnungen. Aber ich muss auch sagen, ich bin mal gespannt, weil Oppenheimer klingt jetzt erstmal nur nach einer doch sehr, ich nenne es mal, realistischen Geschichte. Und wenn ich jetzt an Tenet, Interstellar, Inception denke, mit Träumen, Zeitreisen, Zeit und allem Verworbenen, bin ich gespannt, ob das auch so bleibt, ob es realistisch bleibt. Ich hoffe es irgendwie. Ich würde mich mal auf einen Nolan-Film freuen, der, ich sag mal, auf dem Boden der Tatsachen bleibt. Dann weiß ich nicht, was so. Die Story ist natürlich cool, aber ich weiß nicht, was so das Spannende da sein wird dann.
Also ich glaube schon. Also der Oppenheimer war ja der Chef quasi vom Manhattan-Projekt.
Ja. Yeah.
Und ich glaube schon, dass du das sehr spannend inszenieren kannst. Und vor allen Dingen gibt es ja diese crazy Geschichte, dass Christopher Nolan eine, zwar nicht besonders große, aber eine echte atomare Explosion dafür gefilmt hat. Also, dass der gesagt hat, nee, wir wollen das schon mal hier.
Wollen das schon richtig.
Wir wollen schon eine echte Explosion haben. Und da muss ich sagen, das will ich auch sehen, du. Also ich habe da schon sehr hohe Erwartungen. Ich fand den Teaser auch sehr, sehr stark, den ich jetzt bestimmt hier irgendwo eingeblendet habe. Aber ich habe richtig Bock.
Ja.
Richtig Bock.
Ich habe auch richtig Bock.
Ist auch eins, glaube ich, das größte Highlight für mein Jahr.
Das allergrößte?
Ich glaube schon, ja.
Nein,
Niklas. Einen, der höher ist, aber da ja, kommen wir ganz
weiß,
am Ende.
Ich weiß, worauf ihr ansprecht, aber ja. Ich glaube.
Dann gucken wir ganz am Ende.
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Ich habe nämlich am gleichen Release-Datum oder einen Tag davor, habe ich auch ein anderes meiner größten Highlights. Was nämlich wirklich interessant wird, ist Barbie von Greta Gerwig mit Ryan Gosling und Margot Robbie. Der erste Teaser ist gedroppt und ich muss sagen, das wird lustig. Also ich weiß nicht, das wird so weird. Ich mag Greta Gerwig auch, die hat gute Filme gemacht und ich glaube, Barbie wird ein guter Film.
Ich glaube auch. Ist auch ein Film, auf dem ich einfach Lust habe. Auch einfach Ryan Gosling als Ken zu sehen. Und du sagst immer Margot Robbie, heißt sie Ruby oder Robbie? Ich sage immer Margot Robbie. Aber ich bin mir auch nicht sicher.
Marcel, wir machen hier nichts mit Namen.
Aber die beiden in der Kombination, also ganz ehrlich, habe ich richtig Bock drauf. Wirklich. Wird, glaube ich, richtig unterhaltsam.
Ja, vor allem ist er sehr interessant vom Trailer. Ich wusste zuerst, als ich Barbie und dann hatte ich nur das Logo gesehen und dachte so, oh Gott, wird das jetzt wirklich ein Barbie-Barbie-Film? Aber dann guckst du so ein bisschen rein und merkst, okay, es wird kein klassischer Barbie-Film, wie man den sich vielleicht vorstellen könnte. Weil sie hat ja Lady Bird oder Little Woman gemacht und da denkst du dir so, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Also, gerade wenn du hier Trailer-Material drin hast, das sieht schon crazy aus.
Im Trailer-Material ist auch eine ganz klare Anlehnung an Kubrick und 2001 A Space Odyssey. Und wenn der Film Barbie heißt und eine klare Anlehnung an Kubrick hat, ich bin so gespannt, was dabei rumkommt. Also
ganz am Anfang direkt ist?
Ja, wo die diese Puppe hochwirft.
Achso, das Raumschiff das eigentlich.
Werkzeug bei, genau.
Juli. Wir sind noch beim Juli.
Ich habe noch einen sehr, also einen zumindest klassisch interessanten Film, obwohl es der siebte Teil ist, und ein großes Uff. Und der klassisch interessante...
ich lasse euch mal raten. Ja, ich weiß beides. Ich habe auch die beiden.
Okay. Ja. Na gut. Wir sind uns da, glaube ich, auch einig, von daher.
Ich glaube, wir können das Uff schnell wegfrühstücken, und zwar Captain Marvel 2 und müssen nicht drüber reden. Und dann kannst du wahrscheinlich zu Mission Impossible übergehen. Oder wenn ich es ganz aussprechen darf, Mission Impossible 7 Dead Reckoning Teil 1.
Ich muss auch sagen, dass der siebte Teil auch noch Teil 1 heißt, ist schon eine Ansage. Aber ich muss halt sagen, die Mission Impossible Filme, die sind fast immer gut. Also die machen immer Spaß, auch wenn es jetzt der siebte Teil ist. Tom Cruise geht immer all in und die gucke ich mir auch an. So, also deswegen habe ich auch auf den siebten immer noch Lust.
Aber auch deshalb, weil Tom Cruise halt immer all in geht und die Stunts immer so irgendwie besonders sind. Also, weil ich habe ja gerade so gehatet gegen die Franchises, die sich nicht abschließen können. Aber in dem Fall, tatsächlich muss ich dir zustimmen. Also auf Mission Impossible 7 habe ich auch trotzdem wieder Bock. Ich mir denke, okay, mal gucken, was Tom Cruise diesmal irgendwie komplett Abgefahrenes gemacht hat. Und die funktionieren aber auch storytechnisch immer ganz solide. Also.
Ja. Also es gab auch schon so ein paar Making-of-Sachen, ich sag jetzt einfach mal nur Motorrad, und das sah schon wieder so abgefuckt aus, wo ich mir dachte, Dude, was machst du da eigentlich? Ja.
Mit so einer ewig langen Rampe, die sie so über so einen Berg gebaut haben, habe ich glaube ich auch gesehen.
Ne? Ja. Ja, doch, das wird spaßig. Ich muss sagen, ich fand den letzten ein bisschen, ja, nicht mehr so ganz geil am Ende oder sowas, aber unterhaltsam und gut auf jeden Fall noch, ja.
Ich werde nie vergessen, wie in einem Mission Impossible Henry Cavill seine Fäuste nachlädt. Das ist für mich so, und obwohl es kein Tom Cruise, der macht irgendwie so oder so. Ich bin mir so eingebrannt. Keine Ahnung. Richtig legendärer Moment.
So, Marcel, jetzt kommen wir aber in deine wohlverdienten Sommerferien. Ich sehe hier nur zwei Filme.
Tatsächlich habe ich jetzt auch eine ganze Weile lang nichts wirklich Interessantes hier stehen, sondern nur so, naja. Filme.
Nee.
Uff. Hast du was Interessantes im August, Marcel?
Nicht wirklich. Also, am ehesten vielleicht noch Gran Turismo. Vielleicht. Aber jetzt auch nicht, wo ich sage, okay, yay, bin ich total euphorisch oder total hyped.
Da würde ich noch ganz kurz zumindest The Equalizer 3 nehmen. Weil ich muss einfach sagen, das ist schon fast so ein kleines Guilty Pleasure, weil der bedient eigentlich auch genau die ganzen Sachen, die wir gerade eben auch so ein bisschen abgehatet haben. Noch eine Reihe, nochmal dieses Dämliche und Stupide. Aber ich muss einfach sagen, ich finde Denzel Washington in dieser Rolle einfach ganz fantastisch. Ich finde, er hat so eine schöne Fickt-Euch-Mimik, nenne ich es mal. Und mir haben die ersten beiden zumindest Spaß gemacht. Es ist aber, wie gesagt, Kopf ausschalten und let's go.
Ich denke, die restlichen, also wir hätten hier, ich will sie nur noch kurz nennen, Teenage Mutant Ninja Turtles, Blue Beetle, The Nun 2. Ja. Und dann, ich habe auch im September nur The Expendables 4 als irgendwas Nennenswertes. Bisher sonst habe ich nichts im September.
Ich habe noch, ich habe noch A Haunting in Venice. Oder Venice, wie auch immer. Das ist der dritte Teil von Tod auf dem Nil und Orient Express.
Ach, okay.
Okay.
Ne? Mhm. Also Orient Express, würde ich ja sagen, war schon ein ziemlich guter Film. Tod auf dem Nil fanden wir beide zumindest relativ, also schon ziemlich schlecht, kann man nicht anders sagen. Und hier habe ich jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen Hoffnung, dass der wieder ein bisschen besser wird, aber insgesamt ist die Erwartungshaltung runtergegangen.
Oktober. Und damit nähern wir uns auch dem Ende des Jahres.
Ich habe gar nichts.
Ich habe eins, was ich gefunden habe, nämlich das fliegende Klassenzimmer kommt nochmal mit Tom Schilling. Und Das ist zumindest interessant. Also werde ich mir wahrscheinlich angucken. Ist von einer schwedischen Regisseurin. Aber ist eher so ein kleiner Film, wo ich denke, so, es könnte ganz lustig werden. So. Mhm. Erwarte ich auch keinen großen internationalen Erfolg, weil ich glaube, das ist international nicht so eine große Geschichte wie in Deutschland.
Nee. Das glaube ich auch nicht. Also von mir aus können wir da auch zum ja, großen Highlight kommen, wo ich gedacht hätte auch, dass es dein Highlight des Jahres sein wird. Zu Dune Teil 2. Warum ist es nicht dein Highlight des Jahres, Niklas? Oder ist es es eigentlich doch?
Ja, es ist der zweite Teil halt. Also deswegen, und ich bei Oppenheimer ist der Spielraum größer von dem, was ich zu erwarten habe. Und bei Dune Teil 2, also ich freue mich auch sehr auf den, ja, weil ich den ersten Teil auch wunderbar fand. Ja, ich weiß nicht, ich muss sagen, wenn ich so über die Filme nachdenke, dann hat Oppenheimer noch mehr Interesse bei mir. Also ich freue mich auch sehr auf Dune Teil 2, aber Oppenheimer ein bisschen höher noch.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich freue mich gerade fast mehr auf Dune Teil 2, weil ich Teil 1 wirklich richtig stark fand und ich die Bücher ja nicht gelesen habe. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, wo es hingeht.
Das kommt natürlich noch hinzu,
ja. Ja, und deswegen bin ich wirklich einfach super interessiert, okay, wie geht diese Story weiter, was passiert mit den Charakteren, weil ich die so schön und so gut gezeichnet fand, dass ich halt wirklich Bock auf diesen zweiten Teil habe und auf diese Welt vor allen Dingen habe. Weil auch die irgendwie so, die hat einfach Laune gemacht. Und deswegen freue ich mich fast noch mehr auf Dune Teil 2 als auf Oppenheimer, zumindest jetzt in diesem Augenblick.
Ich bin ganz bei dir, Marcel. Und das, obwohl ich das Buch dazu gelesen habe. Also ich weiß, was auf mich zukommt und habe trotzdem unendlich Bock. Also eigentlich seit ich Dune das erste Mal im Kino gesehen habe und diese unfassbar lange Laufzeit durch war und ich am liebsten noch, ich hätte so viele Stunden sitzen bleiben können. Wir sind ja kurze Zeit später direkt wieder ins Kino, nochmal reingezogen. Ich finde den Film so geil, zu Hause nochmal gesehen. Also dafür, dass der nicht so alt ist, habe ich den jetzt schon doch recht häufig gesehen und bin nicht weit weg davon, den mir bald wieder anzugucken. Ich habe unendlich Bock auf Dune 2. Also der wird auch, ich habe auch mehr Bock auf Oppenheimer, einfach weil Oppenheimer, das kann so in Richtung Tenet gehen, das kann Richtung absolut fantastisch gehen, also da weiß ich es noch nicht, aber Dune 2, da habe ich keine Zweifel mit Denis Villeneuve, dass das einfach eine 4,5 oder 5 von 5 wird.
Ja. Ja. Ja, muss man wenig zu sagen. Also ich glaube auch, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Abschluss auch. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das jetzt noch in den Sand setzt, wortwörtlich. aber ja, ich bin gespannt, wie lang der Film wird.
Ich hoffe lang.
Ja, ja. Ich hoffe auch lang. Von mir aus soll er wieder die 3 Stunden voll machen.
So lang wie ein Sandwurm. Ich habe noch eine Sache im November, das ist, da habe ich jetzt bei der Recherche zum ersten Mal von gehört, Tribute von Panem bekommt ein Prequel.
Da wurde hier in Duisburg gedreht teilweise.
Ja, da stimmt, da wurde ich hier mal angefragt. Das ist also für das richtig runtergekommene Viertel, das tut schon ein bisschen weh, das zu hören, aber stimmt, da haben die mal Statisten gesucht für, da konnte man sich bewerben. Ja, also ich habe keine Erwartungen oder irgendwas, ich werde mir vielleicht angucken, mehr kann ich da nicht zu sagen. Aber ich finde es spannend, dass da noch was kam, weil ich es nicht mitbekommen hatte.
Ich glaube, ich werde es mir angucken, weil ich muss mir auch nochmal die ersten The Hunger Games Filme angucken, weil die waren ja nicht verkehrt, ne? Also habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Also dazu kann ich wahrscheinlich noch am ehesten was sagen, weil ich die, glaube ich, in diesem Jahr sogar nochmal gesehen habe, die drei sind es, glaube ich, in diesem Jahr, ja. Ja, okay, im letzten Jahr. Okay. Jetzt habt ihr mich. Im letzten Jahr, aber gegen, also Herbst rum oder so. Es ist wirklich noch kein halbes Jahr her. Und die waren wirklich solide. Also besonders der erste ist wirklich gut. Und dann aber auch 2 und 3 führen das irgendwie zu einem, ja, Ende, mit dem man leben kann. Auf jeden Fall. Und ich finde auch gut, dass es jetzt ein Prequel ist. Also, weil, finde ich schon, das Universum gibt das auf jeden Fall her, finde ich. Weil das Ganze, wie das genau dahin gekommen ist und so, das wird ja relativ wenig beleuchtet. Also so minimal, aber da ist auf jeden Fall noch Raum für eine gute Geschichte. Von daher, ja, bin ich schon gespannt, was daraus wird.
Alright.
Aber in den kalten Dezember, oder?
Ich habe da nur eine Sache.
Ich habe 2 Sachen. Aber eine Sache, die wir schnell wegfrühstücken können, weil es Aquaman 2 ist.
Ach, da wo ist Aquaman 2 gelandet?
Uff.
Den habe ich schon gar nicht.
Also habe ich so rausgefunden, zumindest.
Okay.
Ja. Ja, aber dann kommen wir zu dem, was du gefunden hast.
Wonka.
Ja.
Der Wonka-Film. Der ist ja Charlie und die Schokoladenfabrik, genau. Aber mit Timothée Chalamet, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Es wird ein starkes Abschluss vom Jahr wieder von dem. Mit Dune 2 und Wonka dann in 2 Monaten auseinander. Oder 1 Monat auseinander. Und ich weiß nicht, also ich fand Charlie und die Schokoladenfabrik damals mit Johnny Depp schon faszinierend. Und ich bin auch auf den Film sehr gespannt. Und es passt auch. Es ist gutes Casting für den.
Ja. Es wird ja ein Prequel und das finde ich ganz cool. Und der Regisseur Paul King, der hat Paddington gemacht. Paddington fand ich tatsächlich ziemlich gut. Deshalb habe ich da ein bisschen Hoffnung. Und ich muss sagen, das Bild, also wie Timothée Chalamet da als Wonka aussieht, ja, zündet. Ich meine, der Typ, der kann es ja auch, ne? Also der wird nicht schlecht schauspielen. Ist die Frage, was jetzt insgesamt so die Thematik sein wird, aber ja. Ich hatte jetzt noch einen letzten, da habe ich aber leider auch kein Startdatum gefunden, soll aber 2023 kommen. Björn is Afraid. Hatte ich auch nur so halb gefunden. Der ist von Ari Aster, der hatte Midsommar und Hereditary gemacht. Also diese doch sehr extremen Horrorfilme. Aber also Hereditary habe ich mich nicht rangetraut, weil es nicht so meine Welt ist. Midsommar fand ich aber ziemlich krass, aber auch krass gut und interessant umgesetzt. Und der macht jetzt einen neuen Film, eine Art Horrorkomödie vielleicht, aber mit Joaquin Phoenix. Und da der dabei ist, ja, man muss ja oft nach Schauspielerinnen und Schauspielern auch mal gehen. Freue ich mich, aber ich habe halt kein Startdatum gefunden.
Interessant. Höre ich auch gerade zum ersten Mal von dem Projekt. Aber
ich auch.
Kommt auf jeden Fall auf meine Liste.
Aber Joaquin Phoenix bin ich immer direkt interessiert.
Gut. Ich würde sagen,
dann haben wir es durch und dann können wir jetzt nochmal immer ganz schnell vielleicht durchgehen, was wir cool finden, oder machen wir das in deinem Kurzkritikvideo?
Wir können ja mal ganz kurz vielleicht die 10 größten Highlights zusammenfassen. Also wir hatten schon, wir machen das im Schnelldurchgang jetzt. Ja. Dune Teil 2, habe ich so von eurem Gefühl, war so der meist erwarteste Film des Jahres.
Und du kannst Oppenheimer ruhig dahinter
stellen. Oppenheimer, zack, auf die 2. Dann habe ich noch sehr weit oben gesehen The Whale bei uns.
Ja.
Dann habe ich noch sehr weit oben bei uns gesehen Barbie.
Also es ist jetzt da würde ich noch vielleicht Killers of the Flower Moon auf jeden Fall noch vorher sehen. Okay. Also auch wenn wir jetzt kein Startdatum haben, aber ich meine, das war einer unserer Top-Filme, auf die wir uns 2022 ja, gefreut haben.
Ja, und stimmt, eigentlich, ja. Das war
und die Frau im Nebel sehe ich vielleicht auch noch sogar tatsächlich noch interessanter an. Oder, Marcel? Die Frau im Nebel?
Ja, also für mich auf jeden Fall schon.
Ja, für mich auch, glaube ich.
Ich sehe dann aber...
Marcel? Ich würde da eng bei Barbie oder in dem Barbie-Spektrum auch noch The Sun auf jeden Fall sehen.
Ja, ja.
Und ich würde leider auch noch, bevor wir zu Barbie kommen, auch noch die Aussprache nehmen.
Ach so, Woman Talking.
Ja.
Oder Women Talking wahrscheinlich. Ja.
Und Babylon müssen wir auch noch irgendwie unterkriegen.
Ja, ja, Babylon kriegen wir auch noch rein. Kriegen wir auch noch rein. Barbie.
Also Barbie wird auf der 10 landen, ich merke das jetzt schon.
Babylon. Ja, ist das denn eine. Ja, machen wir einfach. Barbie. Ich zähle mal kurz durch. Ich gehe mal kurz von oben durch. Dune, Oppenheimer, The Whale, Killers of the Flower Moon, Die Frau im Nebel, The Sun, Woman Talking, Babylon, Barbie. Sind 9. Wir brauchen noch einen. Komm.
Ich werfe mal Elemental rein. Bitte?
Cocaine Bear.
Ja, Elemental.
Ja,
was mit Seneca?
Ich habe nichts davon mitbekommen, aber wenn ihr sagt, sah geil aus, gerne.
Oder Wonka?
Wäre auch eine Option.
Ich wäre tatsächlich am ehesten noch für Elemental, muss ich sagen.
Ja?
Weil ich auch denke, Elemental gibt mir so ein bisschen Vibes von, wie du schmeidest mit Soul und hier, wie hieß er denn noch, mit den Emotionen.
Ja, ihr Kopf, alles steht Kopf.
Alles steht Kopf. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es auch wieder ein sehr cooler Film wird.
Dann haben wir 10 Filme, die uns am meisten interessieren, 2023. Dazu machen wir noch ein kurzes Video, damit ihr euch nicht den ganzen Podcast angucken könnt und müsst. Und dann würde ich sagen, wrap mess hier ab.
Und wir freuen uns über jedes Kommentar.
Jeden?
Über jedes. Über alle Kommentare, die in Richtung gehen, was haben wir denn eigentlich überhaupt übersehen? Weil bestimmt gibt es noch so ein paar kleine Highlights, die wir nicht mitbekommen haben.
Und worauf ihr euch am meisten freut.
Natürlich. Und genau das natürlich.
Von daher, ciao, ciao und rap, rap, rap.
Rap, rap, rap.
Rap, rap, rap.